Guten Morgen.
Im sechsten Kapitel beginnen, da werden wir das zweite Modell der parallele Berechnungen diskutieren. Zunächst mal, was ist Schaltkreiskomplexität? Die Objekte, die wir hier berechnen, sind boolesche Funktionen. Ja, wir betrachten Funktionen, n boolschen Input und ein boolschen Output liefern. Mit Bn bezeichnen wir die Menge der n-stelligen boolschen Funktionen. Ja, gut, Sie kennen das, ja. Also kann etwa die zweistelligen boolschen Funktionen, ja, und oder und so weiter, insgesamt gibt es 16 Stück. Ja, allgemein gibt es, wenn wir n Inputs betrachten, 2 hoch 2 hoch n boolesche Funktionen, weil wir ja 2 hoch n Inputs haben und 2 Outputs, ja, also das ist 2 hoch 2 hoch n viele Möglichkeiten, eine boolesche Funktion zu konstruieren. So, nun, Sie wissen natürlich so ungefähr genau, was ein Schaltkreis ist. Ja, wir brauchen, das kann man in verschiedenen Arten formal definieren. Ja, wir brauchen jetzt eine Definition hier festlegen, auch eine Notation zu haben. Machen wir das so. Ja, nun, wichtig bei Definition von Schaltkreisen ist, dass man eine Basis festlegt, also B insgesamt sei die Menge aller boolschen Funktionen, kann man den Input nicht festlegen, und wir halten eine Basis fest. Das sind die boolschen Funktionen, die an einem einzelnen Knoten des Schaltkreises dann berechnet werden können. Dann definieren wir einen Schaltkreis Pi hoch Omega mit n Inputs. Im Allgemeinen können wir mehr als einen Output betrachten, also definieren wir einen Schaltkreis mit n Inputs und n Output ist gegeben durch folgende Objekte. Erstens einen gerichteten azyklischen Graphen. Wobei die Knotenmenge des Graphen einerseits aus den n-Input-Knoten bestehen soll und aus r-inneren Knoten. Auch das sind Input-Knoten. Kernknoten oder Berechnungsknoten. Die Inputknoten haben keine eingehenden Kanten. So, wichtig ist, dass wir das Ganze azyklisch haben wollen. Das kann man natürlich verallgemeinern, aber dann ist das Problem, dass die Semantik sein soll und so. Ja, letztlich ein anderes Objekt, als das wir hier betrachten. Ja? Nun zweitens haben wir eine Funktion. Klein Omega. So. Diese Funktion, die gibt also jedem Knoten eine Funktion, die an diesem Knoten berechnet werden soll. Ja, also an diesem Knoten ein und, an diesem Knoten ein O oder was weiß ich. Ja? Und das muss natürlich konsistent sein, damit, was das für eine, also wie viele Karten da reinkommen. Ne?
Also, wenn
das eine boolesche Funktion ist mit genau k Inputs, dann hat g genau k eingehende Kanten. Welche mit 1 bis k beschriftet. Wenn wir ein und oder ein oder berechnen, dann kommt es natürlich nicht darauf an, wie die Reihenfolge ist, aber es gibt ja Funktionen, die keineswegs kommutativ sind, dann müssen wir natürlich festlegen, welches der erste Input, welches der zweite und so weiter. Ja? Also es muss, die ganze Beschriftung des Graphen muss Sinn machen. Ja?
So. Und wir bezeichnen dann mit pj von g der J der Vorgängerknoten. Von G.
Ja, das heißt also der Anfangspunkt der mit J beschrifteten Karte.
Wenn wir mehr als einen, also bei der Funktion, wenn wir m Output haben wollen, dann müssen wir sagen, welches die Output-Knoten sein sollen. Ja? Das heißt dann, was sollen die Output-Knoten sein? Natürlich kann jeder Knoten auch als Output-Knoten bestätigt werden. Also ich will auch einer der Input-Knoten. Ja, also die Funktion, die halt dann dort berechnet wird, das ist nicht trivial, aber wieso nicht? So. Nun, das ist also, so kann man den Schaltkreis definieren. Und jetzt wird an jedem Knoten G aus P wird eine boolesche Funktion, also wird eine Funktion das Resultat von G, und das ist eine Funktion mit n Inputs berechnet.
diesen ganzen Schaltkreis. Und wie definieren wir das? Ja, auf die offensichtliche Weise. Und wenn wir jetzt so ein N-Tuppel von Boolschen Inputs festlegen, dann wollen wir natürlich induktiv definieren, was die an einem Knoten G berechnete Funktion sein soll. Nun, wir haben hier einerseits die Input-Knoten. Das Resultat am Knoten XI auf dem Input klein x ist natürlich einfach XI. Ja? Also, da wird nur der i der Input abgelegt. Also ich habe jetzt die Input-Knoten mit großen Buchstaben und die Input-Zelt mit kleinen bezeichnet. Ja? So. Und wenn ich jetzt mich frage, für andere Knoten, also wenn es ein interner Knoten ist, das Resultat von G, also am Knoten G, X. Nun, was ist das? Nun, selbstverständlich soll es die Funktion sein. Ja, Omega G ist eine Boolsche Funktion. Also Omega sagt uns, an dem Knoten G wird die bestimmte Boolsche Funktion berechnet. Und worauf wende ich diese Funktion an? Ja, auf die Resultate, die an dem Vorgängerknoten berechnet wurden. Ja, also das heißt, auf das Resultat an dem ersten Vorgänger, P1 von G, X bis Resultat am Karten Vorgängerknoten. Ja? Gut, wenn das sieht, natürlich abstrakter, also das ist nichts Tiefsinniges, ja? Bei den Vorgängern haben wir das Resultat bereits berechnet und darauf wenden wir die Boolsche Funktion an, mit der Knoten G gelenkt ist. So, dann sagen wir, ja, ist das wohl definiert? Ja? Ja, es ist wohl definiert, weil der Graph azyklisch ist. Also das heißt, wir können, also wenn ein Graph azyklisch ist, haben wir natürlich eine partielle Ordnung an Knoten, die wir benutzen können, um das zu definieren. Ja? Also es ist eben keine zirkuläre Definition, weil es keine Zirkel gibt. So. Ja, und die von einem Schaltkreis C berechnete Funktion nun FC ist ja einfach das Resultat an den Output-Knoten. Das ist also eine boolsche Funktion, die n Inputs und m Outputs hat. Ja, also das heißt, eine boolsche Funktion im strengen Sinn, also jede Komponente ist eine boolsche Funktion mit einem Output, die fasst natürlich zusammen zu einer boolschen Funktion, dann mit n Outputs. So, also im Folgenden, wenn nichts anderes gesagt ist, betrachten in der Regel den Fall m gleich 1. Wir interessieren uns für Funktionen mit einem Output. Ja, und gelegentliche Konstruktion wird nötig sein. Allgemein. So, ich nehme an, das ist nur noch mal so eine Definition, die Sie eigentlich kennen. Ja, Schaltkreise sehen Sie bestimmt nicht das erste Mal. Und man kann sich auch ganz verschiedene Notationen wählen. Ja, die Notation hier, die ich habe so gewählt, dass man beweisen dann gut zurechtkommt und ein ganz einfaches Beispiel. Ja, also sehr oft betrachtet man natürlich Schaltkreise von der Standardbasis spurischen Funktionen. So, also hätten wir etwa den Schaltkreis, Inputknoten x1, x2, dann haben wir einen Knoten, der das Und berechnet und einen Knoten, der das Oder berechnet. Bei dieser Basis ist es nicht nötig, dass ich die Kanten label, da alle Funktionen symmetrisch sind. So. Wenn ich einen Knoten mit Negation habe, dann habe ich natürlich nur einen Input. Und kann ja sinnvollerweise ist das hier natürlich das, was den Output-Knoten zu betrachten. So. Ja, wie gesagt, ein solcher Schaltkreis, also wenn ich den Output-Knoten festhalte, interessiert mich die Funktion, die hier berechnet wird, aber natürlich definiert, dass für jeden Knoten überhaupt hier eine Funktion, die von x1 und x2 abhängig ist, die dort berechnet wird. Hier wird der x1 berechnet, hier wird x2 selbst berechnet, hier natürlich x1 und x2, hier x1 oder x2, hier Negation von x1 und x2. Und was wird hier berechnet? Ja, das stimmt schon gesehen. Ja. Ich sage es Ihnen nicht. Gut. Ja, also im Allgemeinen sind solche Schaltkreise natürlich viel komplizierter. Ne? Also interessante Schaltkreise sind groß. Und die Frage, was sind jetzt sinnvolle Komplexitätsmaßen? Ja? Aber ja, dass wir in einer etwas anderen Situation sind, als bei Berechnungsmodellen, die wir bisher betrachtet haben. Denn jeder einzelne Schaltkreis hat eine feste Anzahl von Inputs. Ja? Also berechnet eine boolesche Funktion mit einer festen Anzahl von Inputs. Und das ist natürlich was anderes, als wenn wir Inputs beliebiger Länge betrachten, wie das bei Turing-Maschinen der Fall ist. Ja? Also ein Schaltkreis entspricht nicht einer Turing-Maschine. Also wenn wir eine Entsprechung machen wollen, müssen wir schon das ein bisschen anders machen. Ja, also es wird ein ganz anderes Objekt berechnet von einem Schaltkreis als von einer Turing-Maschine. Ja. Entsprechend ist ein sinnvolles Komplexitätsmaß für was eine Turing-Maschine tut, ist eine Funktion. Ja, also jeder Inputlänge wird dann die Zeit, die maximale Zeit, die auf diese Inputlänge braucht. Beim Schaltkreis haben wir eine feste Inputlänge, das heißt, die sinnvollen Komplexitätsmaße sind einfach Zahlen. Ja? Und was sind die sinnvollen Komplexitätsmaße? Ja, natürlich. Ja, erstens. Was wir mit C bezeichnen, nun, die Inputknoten rechnen wir normalerweise nicht mit, also sage ich jetzt mal einfach Anzahl der internen Knoten. Also Größe des Schalters. In diesem Fall also 4. Das ist der Hardware-Aufwand, ja, der Schaltkreis braucht. Ja. Nun, das zweite wichtige Komplexitätsmaß ist die Tiefe des Schaltkreises. D von C. Das ist natürlich einfach Länge des längsten Pfades. Ja? So. Nun, das entspricht natürlich in gewissem Sinn der Berechnungszeit. Ja? Also in welchem Sinn? Ja, in dem Sinne, dass ich natürlich
um festzustellen, basiert das Resultat auf dem gegebenen Input sein, sondern die Input, also die Resultate der Vorgänge kennen muss. Ja? Und ich mir also, dass ich hier also einen Fluss von Informationen habe, der von den Inputknoten jeweils Schritt für Schritt durch den Graphen durchgeht, die Anzahl der Schritte, die dieser Fluss braucht, um bis zum letzten Knoten zu kommen, ist die Tiefe des Schaltkreises. Ja, also es ist sinnvoll, das mit Berechnungszeit irgendwie zu identifizieren, und es ist klar, dass das zwei sinnvolle Maße für die Komplexität eines Schaltkreises sind. So. Nun, natürlich interessieren uns in der Regel nicht für die Komplexität eines Schaltkreises, sondern Komplexität einer Funktion. Ja, Sie haben sie auch letztlich für die Komplexität einer Sprache und nicht für die Komplexität eines Algorithmus für die Sprache. Ja. Was immer praktisch das Optimum über alle Algorithmen bilden. Und das tun wir natürlich auch hier. Also Schaltkreiskomplexität. F, also eine Boolean-Funktion. Nun haben wir einerseits ich muss ja eigentlich wissen, welche Basis. Also es kann sich sein, dass diese Komplexitäten sich ändern, je nachdem, was für elementare Gates auch zulasse. Ja, wenn F selbst ein elementares Gate ist, dann ist die Komplexität sehr gering. Ja. Und, aber wenn eine Funktion kompliziert ist und nur eine kleine Basis habe, kann die Komplexität groß sein. Ja. Wenn ich die Basis eben nicht so wähle, dass sie funktional vollständig ist, kann es natürlich sogar sein, dass sie überhaupt nicht berechnen kann. Wenn ich jede Funktion über jede Basis berechne, ja. Ich kann aber jede Funktion in meiner vollständigen Basis berechnen. Ja, in der Regel, also in der Regel nimmt man Standardbasis, aber durchaus auch Limit. Also was ist? Haben wir einerseits die Schaltkreiskomplexität bezüglich Omega einer Boolschen Funktion F. Das Minimum der Größe eines Schaltkreises C. Also C ist ein Schaltkreis über Omega. Und die von C berechnete Funktion ist F. Ja? Also minimale Größe eines Schaltkreises, welche die Funktion F berechnet. Ja, und analog natürlich minimale Tiefe eines Schaltkreises wird die Funktion berechnet. So, gut. Den Begriff der funktionalen Vollständigkeit kennen Sie, ja? Also eine Menge von Boolschen Funktionen ist funktional vollständig, wenn ich jede Boolsche Funktion auf Mithilfe dieser Basis berechnen kann. Ja, also zum Beispiel mit einem Schalter. Ja? Oder eine Boolsche Form, also mit diesem Elementar Jungtor. Ja? Ist bekannt, ja? Also funktional vollständig bedeutet. Und natürlich ist bekannt, dass diese Basis hier funktional vollständig ist. Ja? Ich kann sogar einen dieser beiden Junktoren weglassen. Es gibt dann auch die funktional vollständige Basis, die nur aus einer Funktion, der mit dem NAND besteht, der Negation der Konjunktion. Ja? Das ist auch gelegentlich praktisch, wenn wir einen Beweis führen wollen. Ja? Nur eine Sorte von Gates. Ja? Gut, andere Basen werden wir später auch noch das eine oder andere mal sehen. So, die erste folgendes. Sei Omega eine endliche Basis?
Nun, Basen müssen ja nicht endlich sein. Aber Omega sei es jetzt.
Und Omega Strich sei funktional vollständig. Nun dann existieren Konstanten C und D. So dass für alle Funktionen f gilt, die Schaltkreiskomplexität bezüglich Omega Strich von f ist nicht größer als die Konstante c mal die Schaltkreiskomplexität bezüglich
Omega.
Und analog für die Tiefe.
Ja, also der Beweis ist so einfach, dass man da nicht mal hinschreiben muss. Ja, nur erklären. Also, wieso gilt das?
Ja.
Die Sache ist ja einfach die. Diese Komplexitätsmaße hier beziehen sich auf Schaltkreise über dieser Basis Omega. Omega ist eine beliebige endliche Basis. Ja, also es ist eine endliche Kollektion von Boolean-Funktionen. Nun, Omega Strich ist funktional vollständig. Das heißt, mit Schaltkreis über Omega Strich kann ich alles berechnen. Insbesondere gibt es also Schaltkreise, die Basisfunktionen aus Omega berechnen. Also wenn ich so einen Schaltkreis habe,
Schaltkreis C über Omega.
Ja, jetzt ist hier einfach die Idee, wenn ich hier irgendein Gate habe, dann ersetze ich das
durch einen Schaltkreis, also vielleicht Funktion, Funktion H berechnet, ja, dann ersetze ich diesen Knoten hier durch einen Schaltkreis CH, der die Funktion H berechnet. Und das soll ein Schaltkreis über Omega Strich sein, der H berechnet. Ja, das mache ich für jeden Knoten. Jetzt, Omega ist eine endliche Kollektion von Funktionen, das heißt, es gibt eine Maximum, das ist eine endliche Kollektion von Schaltkreisen, die diese Funktion berechnet. Ja, C ist eigentlich die größte, also die Größe des größten solchen Schaltkreises. Ja? Wenn ich jetzt jeden Knoten durch einen kleinen Schaltkreis der Größe maximal C ersetze, habe ich also insgesamt höchstens diese Konstante C mal die Anzahl der Knoten, die ich vorher hatte. Ja? Und das gleiche Argument für die Tiefe. Ja? Wenn ich hier die Funktion durch Schaltkreise, die maximal Tiefe 17 haben, ersetze, dann wird insgesamt die Tiefe des Schaltkreises einfach um den Faktor 17 größer. Also das ist nichts Tiefsinniges. Das heißt, wir können immer, also für jedes solche Paar von Basen finden wir Konstanten, sodass wir die Schaltkreiskomplexität hier diese Konstanten übersetzen.
So. Jetzt die Frage wäre jetzt, Wie groß können solche Schaltkreiskomplexitäten werden? Nun, schön wäre natürlich, wenn wir für jede Funktion, na gut, effizient, so wenn gleich bei Turing-Maschinen effizient zum Beispiel in einem Jahr Beziehung hätte, wäre es natürlich schön, wenn wir für jede gute Funktion durch einen Schaltkreis von einer Milliarde Größe berechnen können. Ja. So, das kann man aber nicht. Ja. Und da kann man Folgendes zeigen. Es gibt Boolesche Funktionen mit exponentieller Schaltkreiskomplexität. Zunächst mal betrachten wir den Fall, dass unsere Basis höchstens zweistellige Boolesche Funktionen hat. Ja? Natürlich könnten wir das auch durch eine andere Konstante beschränken, aber irgendwie beschränken müssen wir es. Ja? Ich meine, die ganze Frage wird trivialisiert, wenn überhaupt jede Funktion in der Basis ist. Ja? Das ist interessant, weil wir wollen natürlich immer eine kleine Basis haben. Ja? Eine kleine Kollektion von Bausteinen, aus denen wir unsere Schaltkreise zusammensetzen. Ja? Oder zumindest eine einfache Kollektion. So. Nun, Aussage für hinreichend große n gibt es Funktionen, Bn, so dass die Schaltkreiskomplexität von f größer als 2 hoch n durch n ist. Keine Hoffnung, dass man jede gute Funktion mit polynomialer Schaltkreiskomplexität. So. Nun, ich zeige Ihnen die wesentlichen Argumente des Beweises. An einer Stelle muss man einfach rechnen. Ja, etwas langwierig, nicht schwer, aber langwierig, das schenken wir uns. Das kann man auch nachgucken. Ja, lernt man nichts dabei, wenn ich das hier vorführe. Ja, langweilige Rechnung. Aber ja, wie man auf diese Rechnung kommt, ja, wieso man die durchführt, also diese Argumente liefern. Ja. Das Argument ist, also ich meine, es ist entscheidend, das heißt, Sie werden vielleicht von dem Argument etwas enttäuscht sein, weil es ein reines Zählargument ist. Ja. Wir zählen einfach, wie viele Schaltkreise es gibt, wie viele Funktionen. Ja. Und wenn Sie sehen, es passt nicht zusammen, ja, dann geht es eben nicht. Ja. So. Also, was wissen wir? Also, wir wissen, 2 hoch 2 hoch n Funktionen
gibt es mit n.
Und sagen wir, sei f n r die Anzahl der Funktionen mit n Inputs, f wird noch einen Schaltkreis C mit C gleich R über B2 berechnet. Ja. Also wenn wir jetzt, ihr wisst, insgesamt gibt es 2 hoch 2 n Funktionen. Jetzt halten wir irgendein R fest, das ist eine Größe von Schaltkreisen, und fragen uns, wie viele Funktionen können wir mit Schaltkreisen dieser Größe berechnen. Ja? So. Nun, wir beweisen, die Funktion f und r können wir durch eine andere Funktion, die nennen wir snr, abschätzen, und die ist so definiert. R plus n minus 1 hoch 2r mal 16 hoch r mal r dividiert durch r Fakultät. Ja, also ich behaupte, höchstens so viele boolesche Funktionen kann ich durch eine Schaltkreisgröße erreichen. Ja. Nun, das ist natürlich nicht zu unhandlich auszugeben, muss man dann noch abschätzen. Ja, also ich muss dann zeigen, wenn dieses r eben kleiner ist als das, was wir hier angeben, dann kommen wir damit nicht bis auf 2 hoch 2 hoch n. So. Gut. Wie zeigen wir das? Nun. Basisfunktionen, die wir zur Verfügung haben, sind 16 Stück. Ja, 2 hoch 2 hoch 2 ist 16. Das ist, wir haben für jeden Knoten also eine Auswahl von 16 verschiedenen Funktionen. Ja? So. In einem Schaltkreis mit R internen Knoten und N Inputs gibt es für jeden internen Knoten ja, wie viele Möglichkeiten gibt es, dass ich seinen Typ und seine Vorgänger festlegen kann? Also höchstens setzen wir gleich ab. Möglichkeiten, seinen Typ und seine beiden Vorgänger festzulegen. So, jetzt müssen wir hier was einsetzen. Typ bedeutet, ich muss sagen, welche Funktion wird da berechnet. 16 Stück. Ja? So, jetzt, wie viele Möglichkeiten habe ich, seinen Vorgänger festzulegen? Nun, ich habe ja noch nicht gesagt, welche Ordnung das genau ist. Das auch, ich schätze das mal ganz liberal ab, ja? Dass jeder andere Knoten als Vorgänger taugt. Ja? Also sage ich, ich habe insgesamt r plus n minus 1 andere Knoten. Ja, ich habe n Inputs, ich habe r Knoten und einer ist das selbst. Ja? Das kann ja nicht sein, das ist abzüglich sein. Ja? Und das Ganze kann ich zweimal machen, weil ich zwei Vorgänge habe. Ja? Ich habe ja immer Funktionen aus B2. Ja, also das ist die Anzahl der Möglichkeiten, seinen Typ und seine beiden Vorgänge wegzulegen. Aber das ist viel zu großzügig, weil ich das Zyklen nicht ausgeschlossen habe. Ja? Aber darf ja zu großzügig sein. Ja? So. Also gibt es höchstens 16 hoch r mal r plus n minus 1 hoch 2r Schaltkreise mit n Inputs und r internen Knoten. Ja, weil ich für jeden, ich betrachte jetzt, wenn ich für jeden der r internen Knoten dies festgelegt habe, ja, dann habe ich den ganzen Schaltkreis festgelegt. Gut, dass ich noch nicht festgelegt habe, was der Output ist. Ja? Aber sagen wir, jeder kann Output sein. Das bedeutet doch, ein solcher Schaltkreis berechnet R-Funktionen. So. Nun, also ich habe jetzt alle Schaltkreise, die ich da so nehmen kann, gezählt. Habe gesagt, jeder kann R-Funktion berechnen. Also habe ich, wenn Sie das Lemma anschauen, das, was über dem Bruchstrich steht, als Anzahl der Funktionen, die ich aus solchen Schaltkreisen berechnen werden kann. Ja? So, wenn ich das aber so mache, habe ich jetzt jede Funktion viel zu oft gezählt, denn jede Umnummerierung des Schaltkreises, also der internen Knoten des Schaltkreises, ja, also für jede Umnummerierung habe ich ja die Funktion mitgezählt. Ja? Wenn ich einfach jetzt irgendeine solche Konfiguration nehme, ja, in interne Knoten 1 bis r, ja, und jetzt nummeriere ich die um, dann berechne ich genau dieselben r-Funktionen, aber formal sind das natürlich jetzt andere Schaltkreise, ja, dann habe ich in dieser ganzen Berechnung alle mitgezählt. Also habe ich jetzt jede Funktion viel zu oft gezählt, nämlich für jede Umnummerierung. Ja. Also wenn ich jetzt also kann ich diesen ganzen Ausdruck noch dividieren durch die Anzahl der möglichen Umnummerierungen und das ergibt dann, was im Nenner steht. Ja? Also jede Funktion ist jetzt R Fakultät mal gezählt worden. nämlich für alle Nummerierung, also für alle R-Fakultät Umbenennungen von G1 bis GR. Ja? So, also insgesamt, also ist ganz sicher eine viel zu großzügige Berechnung, ja, weil eben Zyklen jetzt gar nicht ausgeschlossen wurden. Aber wir haben damit zunächst mal eine Schranke von N und R zur Verfügung. Ja? So, wenn wir jetzt die Annahme hätten, also wenn die wenn der Satz falsch wäre, dann gibt es ja ein R, ja, das ist die Gegenannahme. Nun, dann würde folgen, dass F in R, dass die Anzahl der mit R mit Größe R zu berechnen Funktionen ist dann genau 2 hoch 2 hoch n. Und da fnr kleiner snr ist, ja, nehmen vielleicht Logarithmen. Also dann müsste gelten, der Logarithmus von S für n, 2 hoch n durch n, müsste dann größer sein als der Logarithmus von fnr, ja, und der ist 2 hoch n. Also wenn es so wäre, dass ich jede boolesche Funktion durch einen Schaltkreis höchstens dieser Größe berechnen kann, ja, dann müsste das hier gelten. Log Sn 2 hoch n ist größer gleich 2 hoch n. Ja? So, jetzt kann man aber eben, wenn man diesen Ausdruck jetzt so entwickelt, ja, da bekannte eine Abschätzung aus der Kombinatorik wählen. Ja, also sagen wir mal so 5 bis 10 Minuten rumrechnen, dann kann man sagen, dass das nicht geht. Ja, also man kann, und das ist der Punkt, den ich jetzt nicht durchführen möchte. Also, Fakt ist, dass der Logarithmus von S von n und 2 hoch n durch n ist kleiner als 2 hoch n minus 2 hoch n durch n mal log log n. Ja, was ist natürlich strikt kleiner als 2 hoch n. Für alle hinreichend großen n. Ja, viel Arbeit für diesen Schwanz. So, gut. Also, ich weiß, es ist nicht ganz befriedigend, aber das ist nicht vorzufügen, aber den hat sie glauben mir das, ja?
Ich bin auch nicht so befriedigend, tatsächlich vorzuführen. Und ja, das bedeutet eben, also wenn man das jetzt glaubt, ja, zusammen mit dem, ja, ist der Satz bewiesen. Ja?
Also gilt.
Für alle. Ja, kleiner gleich 2 hoch n durch n. Dass der Logarithmus von SNR strikt kleiner ist als 2 hoch n. Und das ist im Widerspruch zu der Annahme. Ja?
So, damit muss es also Funktionen geben, die nicht mit dieser Schranke 2 hoch n durch n berechnet werden können. Ja. So, nun, dieser Beweis, sagen wir, hat über das Resultat hinaus, ja, Existenz einer Funktion, die größere Schaltkreiskomplexität als 2 n durch n hat, ja,
sagen wir, weitere.
Also, zwei wichtige Bemerkungen, die ich in dieser Situation machen kann. Das erste ist, dass es ein reines Zählargument war und diese Beweis jetzt keine Funktion in die Hand gibt, die wir, von der wir wissen, dass es große Schaltkreiskomplexität hat. Ja? Also, und die Resultate, die man hat für explizite Funktionen, ja, also diese Funktion, ja, was ist das, was wir zeigen können an Aufwand? Ja, da sind die Resultate extrem enttäuschend. Wir haben für explizit gegebene Funktionen keine einzige nichtlineare untere Schranke. Ja, das ist so hart. Gut, ich weiß nicht, was vielleicht im letzten Jahr ein bisschen Epsilon verbessert, aber das letzte, was ich kannte, war 3n. Ja, so, also eine Funktion explizit gegeben hat, dann macht es mindestens 3n und schaut die Komplexität. Dann werden wir wirklich die Funktion ganz explizit konkret haben will. Ja. Während wir wissen, es gibt Funktionen, die exponentielle Komplexität haben. Ja, aber wir kriegen sie natürlich nicht in die Hand. Ja, das ist ein reines Abzählen. Ja, und ich meine, eigentlich ist es notorisch, auch wenn man, sagen wir, Funktionen weiß oder kennt, die vermutlich schwierig sind, es ist halt schwierig, für konkrete Funktionen explizit zu sein, dass keiner auf jeden Schaltkreis interessiert, das tut. So, andererseits gibt es aber auch gute Nachrichten. Ja, also wenn Unterschranken überhaupt gute Nachrichten sein sollen. Ja. Was uns das Argument, dieses Zählargument liefert, ist nicht nur die Existenz einer Funktion, sondern die Existenz ganz vieler Funktionen. Ja? Also fast alle Funktionen haben diese hohe Komplexität. Ja, das kriegen wir aus dieser Abschätzung. Nun, das kriegen wir, wenn wir jetzt betrachten, Sn 2 hoch n durch n. Ja, das ist ja eine Abschätzung für die Anzahl der Funktionen, die mit dieser Komplexität berechnet werden können. Ja? Nun, das ist ja dann kleiner als, also wir haben diesen Ausdruck. Ja? Wir haben diesen Ausdruck für den Logarithmus. Was ist jetzt, wenn wir nicht mehr den Logarithmus betrachten, sondern die Funktion selbst? Ja? Das liefert natürlich 2 hoch 2 hoch n mal 1 durch 2 hoch 2n durch n mal log log n. Ja, wenn ich das jetzt betrachte. Ja, wenn ich jetzt was hier im Exponent steht, rn, also klein r von n, ja, also rn sei also 2 hoch n durch n mal log log n. Ja? Nun, das ist eine Funktion, also wenn die sieht jetzt kompliziert aus, wie kompliziert sie genau differenziert ist, aber eine Funktion, die wächst. Ja? Das ist nicht klein. Ja? Weil der dominierende Faktor natürlich dieses 2 hoch n ist. Ja? Also wir haben 2 hoch n durch n. Gut, log log n ist ja zunächst mal klein, ja, aber für hinreichend große n ist das zumindest mal positiv, ja, und also größer als 1. Und das heißt, ja, was das nicht klein ist. Ja? Also haben wir S von n, 2 hoch n hoch n, ist kleiner gleich. Das 2 hoch 2 hoch n ist ja die Anzahl der Boolschen Funktionen mit n Inputs, die überhaupt gibt. Und da steht einfach 2 hoch minus r von n. Ja? Das ist die Anzahl der Funktionen, eine Abschätzung für die Anzahl der Funktionen, die mit diesem Aufwand berechnet werden können. Ja? Das heißt, der Anteil der Funktionen am Ganzen, ja, ist klein. Ja? Rn ist groß, das heißt, das ist 2, also 1 durch 2 hoch was Großes. Ja? Das heißt also, der Anteil der Funktionen, die mit diesem Aufwand berechnet werden können, ist klein. Ja, das heißt also, fast alle Funktionen haben größeren Aufwand. Ja, also, ein Fazit. Fast alle f in Bn, also fast alle jetzt natürlich nicht im Sinne von alle auf endlich viele, ja, sondern das sind ja nur noch endlich Kollektion, ja, aber der weitaus überwiegende Anteil der Boolschen Funktionen haben Schaltkreiskomplexität größer als 2 hoch n durch n. Aber wir kennen sie nicht. Wir wissen nur, es sind ganz, ganz viele. Gut. So, als nächstes wollen wir die Brücke schlagen von Schaltkreiskomplexität zu Komplexität von Sprachen, ja, wie wir sie kennen. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit ist es hier natürlich praktisch, Binärsprachen zu betrachten. Na, sonst müssen wir umkodieren, eine Schaltkreise zu fußen. Funktion definieren. Ja? Aber das ist ja.
So, jetzt.
Eine Sprache ist ja nicht eine boolesche Funktion. Aber eine Sprache ist eine unendliche Folge von boolesche Funktionen.
Also daraus haben wir. Eine Familie von boolschen Funktionen. Ja, nämlich einfach, also FAN ist eine n-stellige boolsche Funktion. Und zwar ist das einfach die charakteristische Funktion von A
eingeschränkt auf Wörter der Länge n.
Also f a n von x ist gleich 1, wenn x in A ist, und 0, wenn x nicht in A ist. Ja, und x ist jetzt natürlich aus 0, 1 hoch n.
Ja, für jede feste Inputlänge definiert eine Sprache eine boolesche Funktion. Bilde diejenigen in der Sprache sind auf 1, die anderen auf 0 ab.
Ja. Und umgekehrt natürlich. Jede solche Familie von boolschen Funktionen definiert eine Sprache. Ja? Das heißt, wir können also diese Beziehung, die wir haben zwischen Komplexität im ursprünglichen Sinn, sollte nicht mit einer boolschen Funktion, sondern mit einer unendlichen Familie von boolschen Funktionen gemacht werden. Ja? Wir können uns damit also fragen, also wir haben damit nicht einen Schaltkreis, der eine Sprache entscheidet, sondern eine unendliche Folge von Schaltkreisen. Ja, jeder Funktion, der n-te Schaltkreis entscheidet eben die n-te boolesche Funktion, die zu der Sprache gehört. Ja. Also haben wir Schaltkreiskomplexität. Natürlich muss ich immer die Schaltkreiskomplexität über einer festen Basis betrachten. Ja. Was ist das? Das ist eine Funktion.
Schaltkreiskomplexität einer boolschen Funktion mal eine Zahl. Schaltkreiskomplexität einer Sprache ist eine Funktion.
Und der Wert dieser Funktion an der Stelle n ist nichts anderes als die Schaltkreiskomplexität über Omega der n-ten Funktion. Ja, das ist wohl definiert. Das ist die Größe des kleinsten Schaltkreises, oder eines kleinsten Schaltkreises, der diese Funktion berechnet. Ja? So, jetzt machen wir das für alle n. Gut. Ist die Definition klar?
Ich denke schon. Ja. Jeder Inputlänge macht die Größe des kleinsten Schaltkreises zu der die Sprache. Zugehörigkeit zur Sprache für diese feste Inputlänge entscheidet.
So. Also wenn wir sagen, was weiß ich, wenn ich Ihnen sage, diese Sprache hat Schaltkreiskomplexität klein n Quadrat, dann bedeutet das
jetzt nicht die Existenz einer Turing-Maschine das, sondern die Existenz einer unendlichen Familie von Schaltkreisen.
So dass der n-te Schaltkreis Größe n Quadrat hat, höchstens,
und die Zugehörigkeit von Inputs der Länge n zu der Sprache korrekt entscheidet.
Damit können wir jetzt natürlich
die sinnvolle Frage stellen, ja, wenn ich weiß, die Sprache ist in P, in X-Time und so weiter, was sagt mir das über die Schaltkreiskomplexität? Umgekehrt, wenn ich weiß, ich habe eine Sprache, die hat eine Schaltkreiskomplexität höchstens n Quadrat, weiß ich damit, dass sie auch in P ist, im klassischen Sinn. Diese beiden Übersetzungsfragen gibt. Ja, also wie ist die, der Zusammenhang zwischen Schaltkreiskomplexität und Turing-Maschinenkomplexität?
So. Die Schaltkreiskomplexität betrachtet man sinnvollerweise über funktional vollständige Phasen. Ja, wenn die Phase nicht funktional vollständig ist, selbstverständlich, dann kann ich immer eine Funktion finden, die nicht berechnet werden kann. Ja, und damit ist keine Hoffnung natürlich, eine sinnvolle Übersetzung zu finden. Ja, also, dann gibt es eben Dinge, die leicht berechnet werden können, klassisch sind aber überhaupt nicht über den Schaltkreis. Also nur sinnvoll, wenn ich das funktional vollständig. So. Jetzt Aussage ist, jedes Problem A aus P, das ist Polynomialzeit lösbar, hat auch polynomiale Schaltkreiskomplexität. So. Das spricht eigentlich der Intuition. Ja? Ich werde den Beweis gleich führen, der Beweis ist nicht schwer. Aber überlegen wir uns doch zunächst mal, stellen wir die Frage, wie sieht es mit der Umkehrung aus? Wenn ich Ihnen eine Sprache gebe mit polynomialer Schaltkreiskomplexität, glaubt das Problem dann auch mit P ist, im klassischen Sinn? Sagt Ihnen da Ihre Intuition. Ja, also bedeutet, für jedes n habe ich einen Schaltkreis, der polynomial groß nur ist und der für diese Inputlänge das Problem löst. Folgt daraus, dass es auch insgesamt ein polynomialer Algorithmus ist. Also gut, wenn ich mich hier anrechne, was sagt Ihnen Ihre Intuition? Wenn Sie denken, es ist einfach, wenn ich Ihnen diese Frage stelle, was würden Sie zuerst versuchen, zu beweisen, dass es geht oder dass es nicht geht?
Also es nicht geht.
Wieso nicht?
Ich versuche das abzukodieren damit.
Wie?
Das abzukodieren mit dem Schaltkreis, wenn ich weiß, dass ich nur einen Eingang habe.
Aber sehen Sie denn für satt?
Man müsste einen festen Schaltkreis bauen, das könnte ein bisschen schwierig werden.
Ja, also satt hat keine polynomiale Schaltkreiskomplexität, vermutlich, ja? Ich meine, das ist der Satz, ist ja. Also ich meine, schon, also ich sehe nicht, wie das gehen soll, weil ich sage, ja, dann müssen Sie ja die exponentiell vielen möglichen Belegungen der Inputknoten irgendwie entscheiden, also wie ich das mit einem polynomialen Schaltkreis machen kann. Das sehe ich nicht. Ja? Also wenn Sie jetzt einen festen Schaltkreis der Größe n haben, ja, also was, wenn es ein anderes, sagen wir, ein verwandtes Problem, sogenannte Circuit Value Problem. Gegeben. Ein Schaltkreis C. Und ein Input X für diesen Schaltkreis.
Ja, also eine Belegung der Inputknoten. Ja? Und die Frage ist, was ist das Resultat der Funktion, die der Schaltkreis berechnet auf diesem Input? Ja, das ist 1 oder 0.
Diese beiden, sagen wir, Fragen hängen natürlich zusammen. Ja? Also wenn ich Ihnen jetzt einen Schaltkreis, einen Input gebe, glauben Sie, dass dieses Problem in P ist?
Ja. Oh. Also ich meine, ist das nur Intuition, das ist Ihnen das völlig klar? Also dieses Problem, also das Circuit Value Problem ist in P. Das ist aber, wenn man sich im Moment überlegt, was wir da tun müssen, ja, dann müssen wir einfach die Definition induktiv abarbeiten. Ja. Das heißt, der Schaltkreis ist ja explizit gegeben. Ja. Das heißt, Sie kennen alle Knoten. Ja. Dann fangen Sie mit dem obersten Knoten an, berechnen, was da rauskommt. Ja. Und wenn Sie sich das Bild vorher vorstellen, gehen einfach von oben bis unten durch und berechnen jeden Knoten, was das Resultat ist. Ja, das ist an jedem einzelnen Knoten eine ganz einfache Operation. Also wir werten einfach eine festgegebene boolesche Funktion aus. Ja, also selbstverständlich können Sie das in Polynomialzeit machen. Ja, also das ist in P. Wir werden sehen, es ist sogar vollständig für P. Ja, das gehört zu diesen Problemen, die in P sind. Ich kann mir vorstellen, das ist vermutlich nicht effizient parallelisierbar, weil der Schaltkreis ja tief sein kann. Ja, also müssen Sie wohl ja. Das Ganze wirklich sequenziell abarbeiten. Ja? So, jetzt, wenn wir uns das jetzt als Baustein hier vorstellen. Ja? Also wenn Sie polynomiale Schaltkreiskomplexität haben, ja, dann entspricht doch das, wir wissen, A hat polynomiale Schaltkreiskomplexität. Das heißt, es gibt eine Folge Cn, so ja jeweils, also von Schaltkreis, das ist jeweils der nte Schaltkreis, die Zugehörigkeit zu A für die richtige Inputlänge entscheidet. Geben wir jetzt ein Argument, wieso die Umkehrung gelten soll. Ja? Also, wir haben diese Folge und zu entscheiden ist, ob ein gegebenes X in A ist. Also Sie geben mir ein X in A. Jetzt mache ich doch einfach Folgendes. Ich nehme den nten Schaltkreis und löse das Auswertungsproblem für den nten Schaltkreis. Das kann ich in Polynomialzeit machen. Ja? Und ich weiß, die Antwort liefert mir genau die richtige Antwort, ob x in A ist. Also habe ich gezeigt, wenn
A polynomiale Schaltkreiskomplexität hat, dann ist A in P.
Wie können Sie sich denn alle Schaltkreise merken?
Das ist genau der richtige Einwand, ja? Der weiß nämlich falsch. Ich kann mir nicht alle merken. Ja, ich konstruiere mit einem Schaltkreis.
Ja, und mit durchprobieren.
Ja, oder? Ja, genau. Also, wie kann ich das? Ja? Zunächst mal ist bei polynomialer Schaltkreiskomplexität ja überhaupt nichts gesagt, wie ich an den endlichen Schaltkreis rankomme, sondern nur, dass er existiert. Ja? Was heißt durchprobieren? Also, wenn das kein polynomialer Aufwand mehr ist, ja? Wenn ganz, ganz viele Schaltkreise mit n gibt, oder mit Größe n, ja? Also exponentiell viele solche Schaltkreise. Also mehr als exponentiell viele solche Schaltkreise. Ja? Also, ist absolut nicht klar, ob die. Also, obwohl das Auswertungsproblem für einen einzelnen Schaltkreis in P ist, ist es absolut nicht klar, dass man das hier umkehren kann. Also, wenn Sie so weit sind, können wir auch gleich, bevor wir das beweisen, das wird jetzt nämlich nicht mehr reichen, zeigen, dass die Umkehrung nicht geht. Also, die Umkehrung geht in einen ganz starken Sinn. Es reicht, wenn wir die Konstantenfunktionen 0 und 1 und Omega haben. Ich behaupte, es gibt sogar unentscheidbare Probleme, geschweige denn, das sind bestimmt nicht in P, ja, sie sind sogar unentscheidbar. Auch die Schaltkreiskomplexität ist ziemlich klein. Sin Omega A haben wir das definiert, ja. Die Schaltkreiskomplexität ist 1.
Also klein ist nur sein kann. Aber im klassischen Sinn ist es unentscheidbar.
So, und das beruht natürlich genau auf dem Punkt, dass ich weiß, die Schaltkreiskomplexität ist klein, was bedeutet das? Ich weiß, für jedes n gibt es einen Schaltkreis der Größe 1, die das entscheidet.
Und es gibt nicht viele Schaltkreise der Größe 1. Ja?
Also, ein zwei Schaltkreis, der konstante Schaltkreis 0 und der konstante Schaltkreis 1, was wir betrachten. Ja?
Ich weiß nicht, welche.
Also, Beweis. Ja, ich nehme mir eine Teilmenge von n. Also eine unentscheidbare Menge
von natürlichen Zahlen. Wissen wir, die gibt es.
Und jetzt setze ich
jetzt die Menge derjenigen Wörter,
so dass die Länge des Wortes in B ist.
Also ganz einfaches Problem, Sie geben mir ein Wort, ich bei Fahrrad selbst, nein, was davon interessiert, ist die Länge. Die Frage ist, ist diese Länge eine Zahl, die zu B gehört oder nicht? Aber es ist natürlich so, dass A unentscheidend ist. Ja, wenn B unentscheidbar ist, ist auch A unentscheidbar. Denn wäre A entscheidbar, könnte natürlich auch B entscheiden. Geben Sie mir ein N, dann mache ich das Wort, das nur aus N einzeln besteht, und die Frage ist in A. Ja? Also, wenn B unentscheidbar ist, ist A auch unentscheidbar. Aber die Schaltkreiskomplexität von A, die ist jetzt trivial. Ja?
Sei jetzt N in B, dann ist Cn der Schaltkreis der Größe 1 der einfach immer die Antwort 1 gibt. Das besteht nur aus dem einen Knoten 1, ja, und bei der Input wird es mal betrachtet, das heißt, 1 wird ausgegeben. Ja, und wenn n nicht in B ist, dann ist Cn der Schaltkreis Größe 0, auch nur aus einem Knoten. Ja. Und diese Folge tut es, ja, die macht natürlich offensichtlich das Richtige. Also, ist die Schaltkreiskomplexität von A 1. Aber A ist ein unentscheidbares Problem. Nun, das zeigt, also wenn das natürlich, sagen wir, das Tiefsinnige hier, das zeigt ja einfach, dass so ein Unterschied zwischen Schaltkreiskomplexität und der Komplexität besteht. Ja, ein ganz fundamentaler Unterschied. Ja? Der fundamentale Unterschied, das ist bei Komplexität im klassischen Sinn, ist ja ein Algorithmus ist, der für alle Inputlängen zu funktionieren hat. Ja, das nennt man eben ein uniformer Algorithmus. Ja, uniform für jede Inputlänge im System, also für jede Inputlänge derselbe Algorithmus. Während bei Schaltkreiskomplexität für jede Inputlänge ein anderer Algorithmus zuständig ist, ein anderer Schaltkreis. Ja? Und solange jetzt nichts irgendwie ausgesagt ist, wie diese verschiedenen Algorithmen, die verschiedenen Inputlängen zusammenhängen, haben wir solche Pathologien. Ja? Also für jedes einzelne N ist das Problem trivial, aber ich setze es auf unentscheidbare Weise zusammen. Natürlich kannst du global nicht funktionieren. In der einen Richtung haben wir die Korrespondenz natürlich. Ja, also gut, Sie werden sehen, dieser Beweis ist leicht. Ja, ein polynomialer Algorithmus, also die Idee ist natürlich einfach folgende: polynomialer Algorithmus können wir diese ganze Berechnungstabelle, natürlich wie wir das im Beweis auch schon gemacht haben, uns vorstellen. Und diese ganze Berechnungstabelle können wir ja, durch Schaltkreis simulieren. Ja, denn was da von einer Zeile zur nächsten passiert, ist natürlich was rein Lokales, das ich durch einen festen Schaltkreis kodieren kann und kodiere diese im Wesentlichen so ungefähr aus einer Algorithmuslänge n hoch 3 hat, sagen wir, braucht im Wesentlichen n hoch 3 mal n hoch 3 viele Schaltkreise, um für jeden einzelnen Eintrag in der Tabelle das auszurechnen. Ja, dann habe ich irgendwas, habe ich was n 6 ist, ja, und ja, das bleibt im Polynomial. Ja, also ich kann das einfach durch den polynomialen Schaltkreis simulieren. Ja. Und das geht dann natürlich auch, weil es eine uniforme Beschreibung ist, auch so, dass ich den n-ten Schaltkreis auch wirklich aus dem N kriegen kann. Ja. In der Umkehrung geht es, wie wir sehen, nicht, aber es geht natürlich dann, wenn ich diese Pathologie ausschließe. Ja, also wenn ich praktisch diese Nicht-Uniformität mir wegdefiniere und sage, es reicht mir nicht, dass ich kleine Schaltkreiskomplexität habe. Ich will auch den n-ten Schaltkreis aus den n berechnen können. Ja? Und das nennt man dann nicht eine beliebige Folge von Schaltkreisen, sondern eine uniforme Folge von Schaltkreisen.
Und für uniforme Folgen von Schaltkreisen haben wir die Beziehung auch in die andere Richtung. Ja? Also ist eben so, dass uniforme polynomiale Schaltkreiskomplexität dann das gleiche bedeutet wie P, aber eben nicht uniforme nicht. Ja? Also was Neue, was durch Schaltkreiskomplexität reinkommt, ist im Wesentlichen diese Nicht-Uniformität. Ja, macht es auch eigentlich schwieriger mit der Umgebung. Gut, also das machen wir dann nächste Woche. Also einerseits zeigen wir, wie das geht. Daraus werden wir auch gleichzeitig herauskriegen, dass dieses Problem, das Circuit-Value-Problem, nicht nur in P ist, sondern P vollständig ist. Ja, im Wesentlichen ist es diese Reduktion, die das auch mitzeigt. Ja, und wir schließen dann daraus, dass wenn wir zusätzlich solche Uniformitätsbedingungen an Schaltkreisfamilien machen, dass wir dann eben die Korrespondenz an der Hand. Ja, das wird uns dann insbesondere eben eine Handhabe liefern, Komplexitätsklassen zu definieren, die unterhalb von P sind und die eben in gewissem Sinne die Probleme in P einfangen, die effizient parallelisierbar sind. Ja, also wo ich mit einem Hardwareaufwand, der polynomiell bleibt, also mit Schaltkreisen bleiben polynomiell und sie sind uniform, aber sie haben eben eine kleine Tiefe. Logarithmus oder Polylogarithmus. Ja, das ist die Klasse, das betrachtet man eigentlich als die Klasse der polynomial lösbaren und effizient parallelisierbaren Probleme. Dieses Konzept ist dann zugestellt. Gut, dann schönes Wochenende.